Heute geht's um etwas, das jede starke Marke kann und jede gute Podcast-Folge braucht. Kino im Kopf. Ich spreche mit Bert Helbig, Radiomacher und Kommunikationsexperte und jemand, der genau weiß, wie Botschaften hängen bleiben. Bert sagt, im Jahr 2026 reicht Kino nicht mehr. Es braucht Netflix im Kopf. Also mehr Emotionen, mehr Bindung, schnelleres Erzählen und eine Inszenierung, die wirkt. Wir sprechen darüber, warum Inhalt allein nicht reicht, warum es heute Inhalt mal Inszenierung ist und wie kleine, kluge Details, eine Art Candy Bar für die Marke, Menschen wirklich berühren. Los geht's!
Willkommen zur zweiten Staffel von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich prägt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität.
Super, dass ich heute Bert Helbig bei mir habe. Er ist Radiomacher, kommt aus der auditiven Welt und ist als Kommunikationsexperte, steht er auf Bühnen. Und herzlich willkommen, lieber Bert.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Bert, sag für unsere Hörer so in vielleicht 60 bis 90 Sekunden, wer du bist. Als alter Radiomacher, glaube ich, ist das ja kein Problem für dich.
Ich bin Bert Helbig. Ja, ich lebe in Stuttgart und arbeite, ich sage immer, zwischen Rostock und Linz. Zur guten Hälfte mit Radiosendern, die ich berate in den Bereichen Programmstrategie, Taktik, aber auch Programmentwicklung und Coaching. Wir haben gerade sehr, sehr viele Projekte zum Thema Modularisierung. Also wie bauen wir unsere Produktionsprozesse so um, dass sie ins Jahr 2025 packen. Radio ist meist in meine Wurzeln und ich berate mit meiner Firma, ist eine Beratungsfirma für strategische Kommunikation, aber auch Unternehmen aus allen anderen Branchen, auch die anderen Personen des öffentlichen Lebens in Sachen strategischer Kommunikation. Also wie kriegen wir das, was wir wollen, als Botschaft auch in die Köpfe der Leute und überhaupt in welche Köpfe von welchen Leuten, das strukturiert und strategisch anzugehen. Das mache ich mit Radiomoderatoren, mit Geschäftsführern, Programmchefs, aber auch mit Markenartiklern, mit Fach- und Führungskräften. Also allen, die Kommunikation als Gewinnerthema sehen wollen, denen stehe ich gerne zur Seite.
Du hast jetzt ja in deiner eigenen Anmoderation.
Ja.
So immer wieder das Wort Kopf ja, in die Köpfe ja. Reinbringen. Ja. Ja. Ich finde Kopfkino als auch ehemaliger Radiomacher eine interessante Perspektive, über die man viel zu wenig redet und über das sprechen wir heute. Was ist für dich persönlich die Definition für Kopfkino?
Also ich möchte mal Arno Müller, 104.6 RT1, RTL Radio Legende zitieren. Der hat immer, also als es heißt, Radio ist Kino im Kopf. So, wir müssen Bilder im Kopf machen. Arno Müller, der sagt die Legende nach mal in einer Redaktionskonferenz lautstark geschrieben, wir wollen aber nicht Kino im Kopf, wir wollen Hollywood im Kopf. Also großes Kino. Ich glaube, wir brauchen im Jahr 2025 Netflix im Kopf. Also großes Kino oder eben auch Serien, die ich nicht müde werde anzuschauen. Also das macht aus, es ist eine starke Emotionalisierung, die in den Köpfen passiert, für die gute Sache, für deine Botschaft. Es ist aber auch eine Bindungskraft. Also Netflix ist einfach ein Medium mit einer unfassbaren Bindungskraft. Ich sage gerne immer, wenn ich mit Moderatoren arbeite, stellt euch mal vor 15 Jahren wäre jemand ins Kino gegangen am Samstag um 16 Uhr und wäre dann im Kino gesessen bis abends um 23 Uhr. Und dann geht er nach Hause. Und am nächsten Tag, am Sonntag, geht man um 14 Uhr wieder hin und sitzt sich nochmal 4 Stunden in den Film. Das würde ja kein normaler Mensch machen, aber bei Netflix machen das normale Leute, also nicht nur irgendwelche Menschen, die nichts zu tun haben, sondern das machen ganz normale Leute, schauen sich irgendwie eine halbe Staffel an einem Wochenende Netflix an, weil die Bindungskraft so gut ist und weil die Erzählung so gut ist und weil es so viel auslöst. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich habe diesen Helden, den ich weiter verfolge. Ich gehe da ganz stark in Resonanz. Das macht Kino im Kopf aus, das macht Netflix im Kopf aus und das braucht eine gute Radiosendung, das braucht eine gute Radiomarke, aber das braucht letztendlich jeder, der mit irgendjemandem kommunizieren will.
Hat sich da im Sinne von Geschichten erzählen irgendwie etwas verändert im Spannungsaufbau zu früher oder woran liegt es etwas?
Ich glaube, massiv. Also ich bin großer Raumschiff Enterprise-Fan, also Star Trek. So. Und da gibt es ja irgendwie die 60er-Jahre-Serie mit Captain Kirk, den nehmen wir mal raus. alle Nicht-Trackies ganz kurz 40 Sekunden vorspringen, dann reden wir wieder über nicht nerdige Sachen. Aber so, dann gibt es die Serie The Next Generation mit Captain Picard. Und dann gibt es von, ich glaube, Amazon oder Disney Plus oder was produziert das Franchise Star Trek in den 2020er, 2023, 2024 Jahren neu produziert. Und wenn man sich das nebeneinander anguckt, sieht man, es ist viel schneller, es ist viel dichter, es ist nicht nur pro Folge ein Spannungsbogen, sondern es ist ein Spannungsbogen pro Folge. Und dann kommt aber noch einer, der über die ganze Staffel geht. Es ist viel dichter, die Charaktere sind viel komplexer. Und das ist das neue Normal im Erzählen. Es gibt Untersuchungen, dass Leute, die heute über 70 sind, moderne Netflix-Produktionen nicht mehr verstehen. Also nicht, weil die dumm sind, sondern weil es so schnell geht. Also früher hat jemand gesagt, Schatz, ich liebe dich. Und heute berühren die sich ganz kurz und man sieht so einen kurzen Kameraschnitt und du weißt, okay, die beiden landen nachher vielleicht in der Kiste. Das muss gar nicht mehr viel gesagt werden. Es ist viel dichter, viel komplexer, viel mehr offene Spannungsbögen. Und also man kann das auch selber überprüfen, wenn man sich ja bei YouTube Kinotrailer von vor 25 Jahren anguckt. Die sind brotlangweilig. Und das Problem ist, dass das, was wir heute als neue geile Erzählstruktur sehen, für die Menschen, die heute Medien konsumieren und auch für die Menschen, die heute Entscheidungen treffen, ob sie irgendwo Werbung buchen oder ob sie Produkte kaufen, die neue Normallinie sind. Also das ist nicht mehr so, dass wir sagen, wow, wie cool ist das denn produziert hier mit dem Drohnenflug und dieses und jenes, sondern das ist, so funktioniert Geschichte, visuelle Geschichte, auditive Geschichte. Und das ist diese neue Normallinie und der müssen wir Rechnung tragen. Und wenn wir dann mit einer langweilig produzierten Variante daherkommen, dann verlieren wir. Also mein bestes Beispiel aus dem Radiobereich, für jede Morningshow gibt es ja immer so kleine Werbespots für die Morningshow. Also wir nennen die Morningshow-Promos. Und wenn ich mir angucke, wie sich Kinofilme und Kinotrailer verändert haben, ist es ein Riesensprung, wie ich es gerade gesagt habe. Wenn wir uns, und da muss man mit unserer eigenen Radiobranche hart ins Gericht gehen, wie ist ein Morningshow-Promospot produziert, der ist immer noch wie vor 25 Jahren produziert. Haben Sie gehört, was heute Morgen in der XY-lustigen Morningshow passiert ist? Dann kommt ein Ausschnitt, dann kommt Ding, schalten Sie morgen wieder ein. Das ist die einfachste Art, es zu produzieren und das wird als langweilig wahrgenommen, das wird nicht mehr, wirkt nicht mehr und da müssen wir in andere Erzählstrukturen gehen. Und das Gleiche gilt aber auch, wenn ich eine Werbekampagne mache, wenn ich einen Imagefilm mache, da akzeptiert niemand mehr, dass jemand 20 Sekunden irgendwie eine Vorstellung macht und ich weiß noch nicht, wo der Hase hingeht. Es ist alles viel schneller, viel dichter, viel kompakter. Das ist das neue Normal und dem müssen wir uns anpassen.
Mir fällt dazu etwas sozusagen ein bisschen Gegenpostpoliges ein. Ich erinnere mich an Vera Birkenbill, die mal gesagt hat, die Schnitte sind alle viel, viel kürzer geworden, weil der Inhalt verloren hat.
Okay, ist eine steile These. Ich glaube, dass man mit schnellen Schnitten und Effekten eine Inhaltslosigkeit bis zu einem gewissen Grad kaschieren kann. Wenn ich mir aber die inhaltliche Dichte angucke, wie viele Handlungsstränge, wie viele Botschaften, wie viele Aspekte der Charaktere in der normalen Unterhaltungsindustrie ist die meiner Meinung nach viel, viel dichter geworden. Und ich glaube, wenn die so Schnitte hätten wie früher, dann wären die Sachen alle doppelt so lang und dann wird sich's keiner mehr angucken. Insofern ist es vielleicht wie so ein bisschen, wie immer eigentlich, du kannst mit einer stärkeren Inszenierung einen gewissen Grad von inhaltlichem Defizit ablenken. Das ist auch jetzt nicht böses, kann man machen. Also man kann, wenn man ein inhaltliches Defizit hat, durch eine stärkere Inszenierung ablenken. Aber wenn da gar kein Inhalt mehr da ist, hilft die Inszenierung auch nicht mehr, ist einer meines Trickbetrüger. Aber das hat Grenzen. Aber umgekehrt glaube ich, je komplexer die Welt und die Inhalte sind, und ich glaube, da stimmen wir uns überein, dass die Inhalte und die Welt komplex ist, umso wichtiger ist es eben auch, die Inszenierung im Blick zu behalten, damit ich als Rezipient, als Zuhörer, als Zuschauer, als Publikum im weitesten Sinne da irgendwie durchgeführt werde.
Ich möchte nur ein bisschen bei einem abstrakten Gedankenspiel bleiben. Ich weiß, dass ich regelmäßig bei Apple Podcast in Österreich in der Kategorie Marketing in den Top 3 bin.
Cool.
Das Interessante, in Spotify bin ich es nicht. Ja, also erstens ist unterschiedlich viel los auf diesen Plattformen, natürlich auch von den Nutzungen. Ne?
Ja.
Wie würde heute Wetten, das inszeniert sein, damit es in die heutige Zeit bleibt? Weil Wetten, das hat irgendwie jeder noch ein bisschen im Kopf.
Also ich glaube, wenn wir über modernes State-of-the-Art-Fernsehen sprechen, dann, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich glaube, das lässt sich hier auch nachprüfen, dann würde mir Joko und Klaas einfallen, alles, was Florida Entertainment produziert. Ich glaube, wenn man den Jungs Wetten, das geben würde, würden die ein Fernsehspektakel draus machen, was funktionieren würde. Das ist jetzt meine steile These. Ich möchte sie damit belegen, es gibt dieses großartige Format Wer stiehlt mir die Show von Joko. Da sieht man, die lieben Fernsehen, aber die haben auch verstanden, wie es heute funktioniert. Also auch da sieht man, es ist viel mehr Dichte, es ist viel komplizierter, es geht viel schneller, es ist viel mehr inszeniert. Also wenn da dann Anke Engelke oder Hazel Brugger die Show gewinnt, dann wird das ganz anders inszeniert. Und es ist so konsumiert, dass ich es in kleinen Teilen auch ganz einfach über nicht-lineare Ausspielwege konsumieren kann. Und sie denken in Staffeln, weil es Leute gibt, die schauen sich das nicht jeden Samstag an, sondern die sagen, dieses Wochenende gucke ich mir 6 Folgen an. Und ich glaube, mit diesen 3 Elementen, also einer neuen, dichteren Erzählstruktur, mit der stärkeren Inszenierung und mit einer Staffeldenke und nicht-linearen Verbreitungsform, würde man heute Wetten, das nochmal erfinden? Und nein, wir würden keine 60% Marktanteil mehr haben. Und wahrscheinlich würde es im linearen Fernsehen auch weniger Wumms haben, als man vielleicht dann denken würde, wenn man sich aus früheren Zeiten das holt. Aber wenn ich mir angucke, was Joko und Klaas fernsehtechnisch machen, dann hat das Erfolg oder mir fällt wenig ein, was mehr Erfolg hat, auch wenn man es in Herstellungskosten und Revenue ansieht. Und ich glaube, und was es einfach für Spaß macht, das zu gucken. Deswegen glaube ich, kann man sich daran wirklich orientieren.
Inwieweit hat sich dieses Geschichtenerzählen, so wie man das mal vor 30 oder wie ich das vor 30 Jahren gelernt hast oder wie du vor 30 Jahren im Radio gestartet bist, inwieweit, um etwas jetzt sehr praktischer zu werden, auf was sollten heute Unternehmungen, so wie sie es früher gemacht haben und so wie sie es jetzt machen oder zeitgemäßer machen sollten, was sind so die Schlüsselelemente, auf die man mehr Acht geben muss im Fokus?
Also, ich weiß nicht, ob es die Schlüsselelemente gibt, aber es gibt ein paar Dinge, die sind signifikant anders als früher. Ich mache mal wieder Beispiele aus dem modernen Fernsehformat, die gelten auf einer abstrakten Ebene für jede Werbeagentur, für jede Bank, für jeden Verband, für jeden Radiosender auf die gleiche Art und Weise. Wir hatten früher Jackass, MTV-Format. So, da haben Leute einfach Quatsch gemacht. Ja, die sind also praktisch mit dem nackten Arsch in Eisbach gesprungen oder haben so lange irgendwelche komischen Sachen gegessen, bis sie sich übergeben mussten. Das war Krawall um des Krawallwillens. Und es hat in den 90er Jahren, Anfang der 2000er, auch super funktioniert. Da haben wir im Radio gesagt, hier, wir hängen ein Auto an den Kran, entweder du gewinnst es oder es fällt runter. Also Unsinn ohne Sinn und Verstand. Der Tabubruch an sich war die Unterhaltung. Wenn wir uns heute angucken, Joko und Klaas gegen ProSieben, und Joko und Klaas machen ja auch jede Menge Unsinn. Aber es gibt einen Purpose, es gibt einen Sinn. Also nachdem Joko und Klaas gegen ProSieben gewonnen haben, kriegen sie 15 Minuten Sendezeit und setzen sich dann für Pflegekräfte ein oder für ganz andere Dinge. Das heißt, es muss jetzt nicht jeder die Mission haben, die Welt zu retten. Aber diese Idee, es gibt einen Grund, warum ich das tue. Ein Grund, warum das, was ich mache, irgendeinen Sinn hat. Das ist, glaube ich, wichtig bei allen Kommunikationsmaßnahmen. Das Zweite ist, ich glaube, es muss glaubhaft sein. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Wort authentisch, weil es wird auch oft missbraucht für, ich mache mir keine Gedanken, keine Mühe, ich bin halt so authentisch. Das ist mir ein bisschen zu einfach, aber glaubhaft. Ich glaube, man kann den Leuten kein Mist erzählen und kann sie nicht für dumm verkaufen, weil sie einfach viel schlauer sind. Sie wissen, wie Schneiden funktioniert. Vor 20 Jahren wusste niemand, wie Schneiden funktioniert. Heute weiß das jeder, weil man es irgendwie auf dem Handy gemacht hat, weil ich Sprachnachrichten schicke. Also ich glaube, man braucht Sinn. Ich glaube, man braucht Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, man braucht eine wirkliche Fokussierung auf den Nutzer, weil ich im Jahr 2025 von allem und jedem suggeriert bekomme, das, was ich jetzt habe, ist genau für dich. Also es ist immer, man hat das Gefühl, es ist eine individuelle Kommunikation, auch in Point-to-Multipoint-Medien, auch in klassischen linearen Medien. Und deswegen muss man sich sehr genau Gedanken machen. Das gilt für Radiomacher, die heute sich Promotions ausdenken. Das gilt aber auch für Werber, Werberinnen, egal. Wo ist der Mensch, den ich jetzt erreiche, gerade real, emotional und psychisch? Mhm. Wie kann ich dem jetzt was geben, was er braucht, damit er das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich für mich? Also diese simulierte Individualisierung, die brauchen wir.
Bleiben wir mal bei einem Thema dem Fachkräftemangel. Wenn ich jetzt über Employer Branding jemanden suche, was heißt das jetzt für dich konkret? Was fällt dir dazu ein?
Es ist sehr spannend, weil ich mit einer zu diesem Thema Employer Branding, Fachkräftemangel, ein großes Projekt hatte und wir haben dann gemeinsam mit einem Institut eine sehr große Studie aufgesetzt, wo wir sozusagen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus allen Branchen, in allen Bereichen befragt haben, auch was ist denen wichtig an Arbeitgeber und was liefern bestimmte Arbeitgeber. Dann kannst du so eine Image-Matrix machen und kannst sagen, okay, Gehalt ist auf der einen Seite wichtig, aber auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass ich mich mit den Kollegen identifiziere oder gut verstehe, nur als Beispiel. Also man kann da sehr genau hingucken, aber das ist genau der Punkt. Im Employer Branding heißt es, was wollen meine Leute oder meine potenziellen Leute heute eigentlich haben und wie kann ich das denen bieten? Das ist also einmal sich das zu professionalisieren und sich zu überlegen, was nicht, was würde ich denen geben, sondern was finden die gut, was sie brauchen. Und das kann man dann blöd finden oder nicht, aber es ist eben so, es geht halt nicht weg. Das beginnt auch bei der Wahl des Touchpoints. Also was wir gelernt haben, ist, die Leute kommen nicht zu dir, sondern du musst zu den Leuten kommen. Wähle, und das gilt im in der Employer-Kommunikation, wähle den Kanal, wo die sind. Und ganz oft sehe ich irgendwo bei dem Laden, bewirb dich per WhatsApp-Sprachnachricht. Und jetzt sehe ich den Geschäftsführer einer mittelständischen Unternehmung, der sagt dann, O-Ton, die werden doch wohl sich zu fein sein, mir einen Lebenslauf zu schicken. Dann sage ich, kannst du machen? Aber wenn ein anderer sagt, schick mir eine Sprachnachricht, das ist die Art, wie die jetzt kommunizieren, dann wird der mehr Erfolg haben. Also den Kanal zu wählen. Und das Dritte ist, die Kommunikation mit den Mitarbeitern, die haben wir noch nicht professionalisiert. Also vielleicht einige sehr große Konzerne, aber wir haben irgendwie B2C-Kommunikation professionalisiert in Werbung und Marketing. Wir wollen irgendwie Kunden haben. Wir haben B2B-Kommunikation professionalisiert, weil auch das uns Kunden bringt. Wir haben den Begriff geprägt in einem Beratungsprojekt mit einer Firma, mit der wir viel über Personalkommunikation gemacht haben, ist B2T-Kommunikation, Business-to-Talent-Kommunikation. Das machen wir meistens so hobbymäßig mit. Ja, der Geschäftsführer überlegt sich, wie schreiben wir denn eine Stellenanzeige? Wie steht denn welcher Text steht denn auf unserer Homepage? Was machen wir denn da? Machen wir was bei YouTube, ja oder nein? Und wie machen wir das? Und dann erlebst du halt große Firmen, die echt professionell unterwegs sind. Von denen findet man bei YouTube zwei Sachen. Eins davon ist irgendwie auf Englisch und nicht nachvollziehbar und das dritte ist peinlich. Und wenn du dann siehst, dass sich 60%, glaube ich, der Bewerber in dieser Branche zuallererst bei YouTube informieren, dann siehst du, dass da ein Professionalitätsgap ist. Und das müssen wir gerade im Bereich Fachkräftemangel auflösen.
Heißt die Professionalisierung, dass wir uns immer sozusagen das von der Zielgruppe, welche Kanäle sie nutzen, ansehen sollen? Aber was sind diese Key Learnings für dich gewesen?
Also welche Kanäle nutzt die Zielgruppe? Wo ist die? Was erwartet die? Also wir können uns darüber aufregen, dass denen der Spaß bei der Arbeit wichtiger ist als die Leistungsbereitschaft. Also es gibt Branchen, wo das ist, das sieht man das auch statistisch, das können wir machen. Und dann gibt es zwei Wege. Dann gibt es entweder, sage ich, ist mir egal und ich suche nur die ganz harten Leistungsbereitschaften. Ich habe einen so einen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, der gesagt, nee, wir wollen keine Leute, die Work-Life-Balance gut finden. So, denn wir suchen eine ganz, kann man machen. Ich weiß noch nicht, wie es ausgegangen ist. Das ist sehr eng, also auch da Fragmentierung. Und das andere ist halt, es gibt einen Handwerksbetrieb, der hat im Radio eine Kampagne gemacht, ohne dass er Mitarbeiter dringend gesucht hat. Aber der hat im Radio eine Kampagne gemacht, dass sie eine 4-Tage-Woche haben. Ich weiß nicht, was, Fensterbau oder Zimmerei, irgendwie sowas. Mit dem Ziel, dass die ganzen Familien, deren meistens Vater irgendwie in dieser Branche gearbeitet hat, das gehört haben. Und irgendwann kam der Papa mal nach Hause und es war scheiße auf der Arbeit. Und dann sagt irgendwann, du, aber die da haben doch 4-Tage-Woche. Also die haben jetzt nicht kurzfristig irgendwie eine Karotte an die Angel gehängt, sondern die haben gesagt, wir positionieren uns mit diesem Benefit und haben dann auch Geduld und dann kommen Leute freiwillig zu uns. Also und ich glaube, dass der Chef kein großer Fan von der 4-Tage-Woche war, aber darum geht's gar nicht. Wenn das ist, was mir Leute bringt, dann muss ich's machen oder ich kann mich nicht beschweren. Also das hat was mit nutzerorientierter Kommunikation zu tun. Es hat was damit zu tun, dass wir sagen müssen, alle Welt tut es oder suggeriert dir, dass sie genau dir das gibt, was du haben willst. Das ist das neue Normal. Und dann müssen wir Strukturen schaffen, damit klarzukommen. Ich arbeite mit einem Unternehmen, da bin ich der alte weise Mann, der sagt, Leute, es ist ja nicht möglich, mit euch mal einen Workshop zu organisieren, weil jeder in diesem 20-köpfigen Team, Jeder hat ein anderes Arbeitszeitmodell. Der eine 4 Tage, der andere nur 3 Tage, der andere ist immer im Homeoffice, einer ist irgendwo in Asien. Jeder hat ein völlig anderes Arbeitszeitmodell. Das ist organisatorisch die Hölle. Die sagen mir, aber nur deshalb haben wir Leute, die gut sind und die wir bezahlen können.
Und wie habt ihr das dann mit dem Workshop gelöst?
Naja, da musst du dich dann auch ein bisschen strecken. Also da musst du selber natürlich lernen. Also einmal kannst du die auch virtuell machen, du kannst die auch zweimal machen. Du kannst auch sagen, wir machen sehr viel. Also ein Beispiel ist tatsächlich, dass wir eine ganz niederschwellig eine Online-Learning-Plattform gemacht haben. Und wir hatten einen Workshop, aber wir haben diesen Workshop danach gemeinsam mit der Mannschaft, ich glaube in 5- oder 6-minütige Videos gepackt. Mit einem einfachen Tool, ohne viel Schnitt, ohne viel Shishi. Und das ist auf einer Homepage, in deren Intranet. Und der Wert, der da geschaffen ist, dass man auch jedem Neuen, der kommt, sagt, hier, guck dir diese 10 mal 6 Minuten an. Übrigens auch nicht einmal 6 Minuten, sondern 10 mal 6 Minuten. Kannst du auf dem Weg in der Straßenbahn kurz dir anschauen oder anhören und dann auf der Rückfahrt den nächsten. Und da sich auch dann eben damit arrangieren, dass es asynchrone andere Varianten gibt, wie man Dinge kommunizieren kann, auch intern, bis hin zu, auch das hat was mit Mitarbeiterkommunikation zu tun, in dieser Studie über Bedürfnisse der Mitarbeiter kam raus, wie viele auch Mitarbeiter in jetzt nicht akademischen Berufen es gut fänden, wenn es eine eigene App als Mitarbeiter gibt. Und zwar egal, ob bei Kraftfahrern, bei Pflegepersonal, bei wo ich sage, hey, da kann ich eintragen, wann ich arbeiten will. Ich habe neulich beim Gassi gehen, einen Busfahrer in Stuttgart getroffen, der war da auch mit seinem Hund und der hat mir total vorgeschwärmt, dass er auf seiner App sagen kann, wann er arbeiten will und wählt das da ein und dann guckt das System, wann er da rein kann und das gibt ihm total viel Flexibilität, dann mit seinem Hund rauszugehen, wann er will. Und das war für den, glaube ich, also der hat mir das einfach so erzählt und sehr begeistert und ich glaube, solche Tools brauchst du, um mit deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen gut zu kommunizieren, damit die von dir gut auch reden, auch weiterreden und eine gute Reputation schaffen, damit andere Leute auch zu dir kommen.
Nenn uns das Tool kurz bitte, wenn du es weißt oder dich noch erinnerst.
Es gibt ein paar Tools. Das, was ich wirklich empfehle, heißt Loom, L-M. Man kann also seinen Bildschirm filmen und sich selber. Drückt einmal auf den Knopf, filmt zurück, drückt nochmal auf den Knopf. Und dann ist der Link des Videos in dem Moment in der Zwischenablage und ich kann irgendwo reinkopieren. Und das Gegenüber muss nichts runterladen, nicht warten, sondern die drücken auf ein bewegtes GIF, was automatisch generiert wird und sehen dann das Video. Ist ein super Tool. Ich glaube, in 10 Jahren wird es allen auf die Nerven gehen, wie heute Sprachnachrichten. Heute begeistert es noch alle.
Ich nutze Loom auch, ja. Also das gibt es auch eine Browser-Extension, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Also das ist wirklich sehr praktisch. Du sagtest ja, mein Fokusthema ist ja die Unternehmensidentität, dass man sich sehr stark an den User orientieren muss. Das ist ja zum einen mal eine gute Sache. Zum anderen ist ja die Problematik da, dass viele Unternehmungen aus meiner Erfahrung, aus meiner Analyse oft nicht klar wissen, wer wir denn tatsächlich sind im Sinne von Verhalten und so weiter. Glaubst du nicht, dass das manchmal sogar Gefahr auch mit sich bringt? Ich mache was, aktiviere was, begeistere mit etwas, vielleicht auch noch richtig gut gemacht. Und dann ist das Erlebnis, was ich dann intern bei mir im Team habe, ein ganz anderes.
Das muss ich unbedingt nachreichen, weil du am Anfang gefragt hast, was hat sich zu früher verändert? Die Mogelpackungen funktionieren nicht mehr. Also vielleicht ein paar Beispiele. Wenn du als Radiosender früher gesagt hast, wir haben die besten Blitzer, war es mit Verlauf scheißegal, ob du Blitzerberichte gesendet hast oder nicht. Du musstest nur oft genug sagen, dass du den besten Blitzerdienst hast. Das ist heute nicht mehr so. Du musst heute sowohl das machen als auch es sagen. Das heißt, wenn die Erwartungshaltung und das Erlebnis auseinanderdriftet, dann ist es so, dass das gegen dich wirkt. Weil es A, nachprüfbar ist, was du machst und weil es B, unzählige Kommunikationswege gibt. Also ein Arbeitgeber, der sagt, bei uns ist alles ganz toll und dann ist es ganz furchtbar, der wird auf Arbeitgeberplattformen ganz schlecht bewertet. Ein Restaurant, was sagt, all you can eat und dann kriegst du dann am dritten Teller die Gabel weggenommen, wird es schlecht bewertet werden. Also die Menschen sind ja auch viel mündiger und kapieren viel mehr. Das heißt, es ist Inhalt und Inszenierung. Und mir ist wichtig, früher dachte man, es ist Inhalt plus Inszenierung. Also ich habe einen geilen Inhalt, dann ist die Inszenierung egal. Weil ich habe ja so viel guten Inhalt. Meiner Meinung nach ist es Inhalt mal Inszenierung, also eine Multiplikation. Das heißt, wenn der Inhalt sehr gut ist und die Inszenierung ist null, das Ergebnis auch null. Ja, aber wenn der Inhalt sehr gut ist und die Inszenierung, dann steigert sich das. Und umgekehrt kannst du halt auch nicht was Tolles behaupten und es dann nicht liefern. Das wird dir, also unabhängig davon, dass ich es moralisch fragwürdig finde, aber ich glaube, das wird dir in 99% der Fälle auf die Füße fallen.
Das steigert ja an und für sich den Anspruch auf Inhalt.
Total. Um jetzt zu den Netflix-Serien zu kommen, die sind inhaltlich komplizierter und inhaltlich komplexer. Schaut euch James-Bond-Filme an. Schaut euch den letzten James-Bond-Film an und schaut euch irgendwie selbst GoldenEye jetzt vor 30 Jahren. Viel einfachere lineare Handlung. Es wird inhaltlich komplexer. Unternehmen, die plötzlich in Bereichen Position beziehen müssen, auch inhaltlich, die gar nicht ihre Bereiche sind, weil sie eben zum Leben dazugehören. Das sind alles Dinge, die das komplexer machen und die es inhaltlich herausfordernder machen. Ohne Frage. Ein Kollege von mir, Storytelling-Trainer, reiner Storytelling-Trainer. Und der kümmert sich nur um Storytelling. Und der hat ein Schwimmbad als Kunde. Ein Schwimmbad, die machen Storytelling, weil sie sich eben auch über die User Experience, wie fühlt sich diese Reise an, wenn ich da ankomme in den Umkleidekabinen und dann, wie ist das so? Das spielt eine Rolle. Und ich glaube, dass wenn du diese inhaltliche Beschäftigung mit dem, was du machst und wie du mit den Leuten umgehst, nicht machst, dann kannst du, glaube ich, nur massiv über den Preis gehen, wo du aber immer angreifbar bist. Also du hast den billigsten Shop bei Amazon, dann kommt Temu. Also deswegen glaube ich, dass diese Geschichte, die du darum erzählst, die inhaltliche Aufladung dafür sorgt, dass du dich absicherst im Markt.
Was ja dann auch bedeutet, dass wir auch seitens der Geschäftsführung viel mehr uns mit den Inhalten auseinandersetzen müssen, also auch viel mehr Zeit dort investieren sollten.
Ja, ich würde sagen, wir müssen es hoch priorisieren. Ich glaube, es gibt schon noch die Möglichkeit zu sagen, ich habe Leute, denen ich da vertraue, die mich da auf dem Laufenden halten, die vielleicht auch mehr verstehen, was meine Zielgruppe denkt und wie sie drauf ist, als jemand, der als Geschäftsführerin auch in einem anderen Alterssegment unterwegs ist. Ich will das gar nicht pauschalisieren. Ich glaube, wir müssen es höher hängen und sagen, was ist unsere Geschichte, die wir als Marke erzählen, und zwar egal, ob ich eine Friseurkette habe, eine Bäckerkette oder eine Werbeagentur oder was auch immer. Und ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen, ob das der Geschäftsführer immer alles dann so intensiv begleiten muss. Will ich mir jetzt nicht aus dem Fenster hängen? Das kann sein, kann aber auch nicht. Ich glaube, wir sollten nur eins, darauf können wir uns einigen. Wir müssen es rausholen aus einer vermeintlichen Gedönsecke. So nach dem Motto, das machen wir dann auch noch irgendwie so ein bisschen mit. Ich glaube, wir müssen es wirtschaftlich sehen. Es ist kein Selbstzweck und es ist nicht irgendwas, wo wir sagen, wir fühlen uns nur wohl. Wir müssen es, glaube ich, als Bestandteil eines kapitalistischen Imperativs betrachten, uns auch mit unserer Markengeschichte und unsere Identität auseinandersetzen. Das ist nicht irgendwie was, solange es haben sich irgendwelche Hipster in Berlin ausgedacht bei einer Matcha-Latte und jetzt müssen wir das alles machen, sondern es ist ein urkapitalistisches Ding, was wir machen müssen, um weiter in den Märkten mitzuspielen.
Also meine These, ohne diesem Fundament baust du einfach die falschen Sachen auch mal. Weil wenn die Klarheit nicht hier ist, dann fängt man sich auch, ich sage das mal auf Österreichisch, ja, zu viel Blödsinn an.
Ja, genau. Und wenn man dann noch richtig gut, also wenn man dann noch was richtig gut, also was Falsches richtig kraftvoll macht, dann ist es doppelt Kacke. Also, es ist so.
Ja, das ist so der Punkt. Also mein Kernmotto ist ja, in der Tiefe liegt die Kraft. Weil ich glaube, auch die Tiefe, das hat die Wurzeln mit sich.
Ja.
Und dann tue ich mir in der Kommunikation nach außen einfach klar, weil ich viele Dinge weiß, was ich nicht brauche. Und das hilft sozusagen im Aussortieren. Also das ist wie wenn ich, die Hörer sehen es ja nicht, so gut gekleidet wie du sind, dann ist das tipptopp, ja. Weil ich weiß auch, was mir steht, ja, und was mir passt, ja. Und ich glaube, das kann man manchmal auch mit dem eigenen Kleiderschrank etwas vergleichen. Man kauft Dinge, die man dann doch nicht so oft anzieht. Und das sind dann halt der Moment, wo wir es gekauft haben, andere Gründe drumherum passiert. Oder sozusagen Stimmung, gute Verkäuferin oder gute Verkäufer oder was auch immer das ist, ja. Wir tragen 20% unserer Kleidung in 80% unserer Fälle. Ja.
Wahrscheinlich. Also ich stimme dir komplett zu. Ich glaube, dass ich aus jedem Italienurlaub ein Jackett oder einen Anzug mitbringe. Am meisten Jackett. Und ich trage normalerweise immer Anzüge, die oben und unten gleich sind. Aber da gibt es irgendein Jackett, das finde ich total gut. Du bist in Siena, du hast den vierten Espresso getrunken, die Verkäuferin ist total charmant, du bist da drin und du denkst dir, es ist Urlaub, das nehme ich mir mit. Und ich glaube, ich habe 4 oder 5 Jackets aus jedem Italienurlaub zu Hause. Wo ich sage, ich habe gar keine Hose dazu. Ich weiß, wüsste gar nicht, wie ich das kombinieren soll. Aber es war eben in diesem Drumherum, war es einfach wunderbar. Und dann hast es da gekauft. Und ich glaube, dass dieses Erlebnis drumherum ganz viel mit uns macht und dieses kleine Erlebnis drumherum uns A, dafür sorgt, dass wir uns daran erinnern und gerne wieder dieses Produkt konsumieren, dass wir B, positiv drüber reden und dass wir C, ein wenig aus der Austauschbarkeit herausgehen. Ich bin in München ab und zu in einem Hotel, das heißt Rumors. Das ist eine Kette, gibt's, glaube ich, in 3. So. Und das ist ein bisschen, es passt auch nach München, das ist so ein bisschen schickimicki und alles so sehr stylisch. Und da sind schon auch sehr viele in der Lobby. Da kannst du schon auch lange sitzen und Leute beobachten, die nehmen sich alle sehr wichtig. Aber die haben eine Sache, da ist beim Auschecken so eine Candy Bar mit den ganzen Dingen, die du früher im Freibad gegessen hast. Schlümpfe, Gummischlangen, Cola-Kracher, saure Pommes. Und dann kannst du eine Tüte dir nehmen und dann kannst du dir diese Gummibärchen, während die deine Rechnung fertig machen. Und da sitzen alle Leute, die vor Coolness sonst kaum laufen können, Männlein wie weiblich, und haben funkelnde Augen und machen sich so eine Naschi-Tüte wie früher aus dem Freibad. Und die freuen sich alle und gehen mit einer Glückseligkeit aus dem Hotel raus. Und dann machen sie noch was und sagen, wir geben dir noch ein Fläschchen stilles Wasser mit für den Weg nach Hause, was die genau gar nichts kostet. Und du gehst aus diesem Hotel raus, hast gerade wahrscheinlich echt viel an der Rezeption beim Auschecken bezahlt. Dieses Gefühl wurde aber komplett überlagert, weil du ganz kurz mal wieder der kleine Junge im Freibad warst. Und das war, das ist sowas. Das ist eine Inszenierung von Dingen. Wenn die ein blödes Hotel wären, dann wird es nicht funktionieren. Wenn die ein gutes Hotel sind und dann das noch machen, dann hast du einfach, kommt das zusammen und das geht überall. Also ich würde wirklich an jeden Unternehmer und jeder, der sich mit Kundenbeziehungen beschäftigt, wo könnt ihr so eine kleine Candybar im übertragenen Sinne euch suchen? Und also das ist schön und das ist selten eine Frage von Geld.
Ja, das ist dieser Überraschungseffekt, dieser Surprise, dieses Andocken an andere Welten etwas, ja, was es so cool macht. Ich hatte erst vor ein paar Wochen mit einem ehemaligen Kunden von mir Kontakt und als wir so drüber gesprochen, sage ich, gibt's die gute Nachtgeschichte eigentlich noch? Sagt er, ja, die machen wir noch. Die haben das jetzt seit, glaube ich, über 10 Jahren. Da geht es darum, bei diesem Hotel, das ist so ein Gesundheitshaus, ja, das erinnert mich gerade. Und ich habe damals gesagt, wir müssten eigentlich etwas tun, damit die Menschen weniger vor dem Fernseher oder vor dem Telefon hängen. Ja, und die Zimmerdamen noch immer, wenn Abendessen ist, unterschiedlich, wir haben so eine Kollektion an gute Nachtgeschichten, herausgefiltert, so aus Büchern von Hühnersuppe für die Seele, mit Quellenverweisen, alles sein. Und dann legen wir das statt einem Schokoladen auf das Kopfkissen. Ja? Kostet auch nichts. Ne? Das musst du nur machen. Also musst dir einfallen, dann machen. Ja? Und ich glaube, jedes Unternehmen hat so eine Candybar oder so eine gute Nachtgeschichte.
Ah, toll. Ja, geil. Ja, es ist dieses kleine Gefühl, wo du denkst, ach, das ist aber toll. Fällt mir noch vielleicht ist auch ein Hotel, aber da kann man sich auch was davon abschneiden, was auch darum geht, die Leute wollen sich individuell angesprochen fühlen. Viel mehr Hotels machen das, dass sie ein Kärtchen aufs Kopfkissen legen, wo einfach da drauf steht, lieber Bert, und dann steht der herzlich willkommen bei uns. So. Schon das ist irgendwie, kostet auch nicht viel, macht was. Ich bin in Berlin im Hotel Lindemanns in Schöneberg, war da ganz oft, fühlte sich schon sehr nett an. Jedenfalls lag da auf dem Kopfkissen ein Zettel, lieber Bert, du bist heute zum 20. Mal bei uns. Damit bist du in der exklusiven Kundengruppe angekommen und du hast hiermit auf Lebenszeit eine Kaffee-Flatrate. So, ja, also ich fahre ja jetzt nicht nach Schöneberg, um mir einen Kaffee zu holen, und es kostet auch nichts, ob die einmal mehr auf ihren Vollautomaten drücken, aber diese Idee, dass sie sagen, du darfst jetzt hier immer Kaffee trinken, so eine Kleinigkeit, das zu machen, handschriftlich da drauf geschrieben, führt dafür, dass der Typ, der das gemacht hat, jetzt im Podcast davon erzählt.
Aber das ist ja genau dieses Kopfkino, das sind ja die Dinge, die wir uns dann erinnern, ja. Und das hat auch etwas mit Kreativität zu tun und dem Mut, dem Ganzen eigentlich ein bisschen mehr zu verstehen, dass das eine ganz hohe Bedeutung hat. Weil das ist ja ein Dopaminfeuerwerk, was da im Grunde genommen in unserem limbischen System abgeht. Ja?
Und jetzt vielleicht so eine ganz konkrete Sache, die jeder Unternehmer, jede Unternehmerin auch sehen kann. Aber es ist das gleiche Prinzip.
Eine kurze Bitte in eigener Sache und gleichzeitig ein Mehrwert für Sie. In jeder Episode steckt viel Zeit, Aufmerksamkeit und Herzblut. Deshalb zwei kleine Klicks, die Großes bewirken. Abonnieren Sie diesen Podcast auf der Plattform, auf der Sie ihn gerade hören, und teilen Sie diese Folge mit einer einzigen Person, wo Sie wissen, dass sie davon profitieren wird. Für Sie ist es ein minimaler Aufwand und zugleich eine wertvolle Unterstützung für diese Arbeit. Vielen Dank dafür. Und jetzt das Finale dieser Episode.
Und jetzt vielleicht so eine ganz konkrete Sache, die jeder Unternehmer, jede Unternehmerin auch sehen kann. Aber es ist das gleiche Prinzip. Ich habe mit Kunden von mir gearbeitet, auch in der Kommunikation intern im Unternehmen. Und die haben gesagt, wir bilden Lehrlinge, Azubis. Wir haben den Vertrag, den machen wir im April. Im September sollten die anfangen. Und seit ein paar Jahren gibt es das Phänomen, dass einige einfach nicht kommen. Also die melden sich nicht, die kommen einfach nicht. Die sind weg. Wo man sich früher gedacht hat, wenn der nicht kommt, selber schuld. So. Aber heute denkt man sich so, naja, wenn der nicht kommt, haben wir niemanden und vielleicht finden wir auch niemanden Besseren. Und wir sind dazu übergegangen, dass wir von dem Punkt des Vertragsunterschreibens bis zum Beginn kriegt der ab und zu mal einen Brief, der kriegt eine Einladung in irgendein Event ist, was wir haben. Der oder diejenige kriegt dann irgendwie schon mal irgendwie ein bisschen Material nach Hause geschickt oder einen Link mit einem Video. Das heißt, die kriegen so im 6-8-Wochen-Takt immer wieder so ein Lebenszeichen oder wie du sagtest, so ein Dopaminfeuerwerk, was einmal dazu führt, es erhöht die Hemmschwelle, das ist der psychologische Trick, dann einfach nicht zu kommen. Aber es bindet die auch und sagt, okay, ich bin denen wichtig. Und eines der größten Bedürfnisse, was Menschen in der heutigen Zeit haben, ist, wir wollen jemandem wichtig sein. Und wenn ich es schaffe, mit meiner Kommunikation, meinem Kunden, meinen Mitarbeitern, meinen Stakeholdern, whatever, zu zeigen, du bist mir wichtig, dann habe ich einen großen Punkt gemacht und dann bin ich besser als irgendwelche seelenlosen Produkte aus dem Internet, die das nicht können oder nur imitieren können. Also das ist, ob dieses Dopaminfeuerwerk geht eben auch bei Azubis, die ich einstelle, wo ich dann über meinen Schatten springen muss, zu sagen, ja, soll ich denen jetzt noch alles nachtragen? Es ist halt so, die Zeiten haben sich geändert, wir müssen aufhören zu beschweren. Weil das ist in etwa so Erfolgsversprechen, wie sich darüber zu beschweren, dass meine Videothek keinen Umsatz mehr abwirft. Es hilft halt nichts.
Ja, es hilft halt nichts. Ne? Und das bringt mich jetzt, weil du gesagt hast, Videothek und vorher haben wir über Netflix gesprochen. Das erinnert mich jetzt an ein Buch und ich glaube, das ist die Netflix-Story. Ich gebe den Link in die Shownotes. Mir fällt jetzt der genaue Titel nicht ein, aber da geht es auch um die Themen sozusagen, wie Netflix von einer Videothek hin zum Streaming-Dings sozusagen gemoved ist und die auch damals unglaublich viele Mitarbeiter entlassen mussten. Die Sorge hatten, wer soll denn die ganze Arbeit machen? Und dann auch über Flow und die richtigen Mitarbeiter und die richtigen Teams und die richtigen Teamsgrößen. Eine wunderbare Story, kann ich jedem nur empfehlen. Ich gebe das auch in die Shownotes rein.
Für Fächer haben wir auch nicht ein, ich achte aber auch, denn ich finde es toll. Ich glaube, wir müssen da eine Sache auch für die heutige Zeit noch, weil ich da neulich mit einer Kollegin, mit der Karin Burger drüber gesprochen habe, die mussten ganz viele Leute entlassen. Und wir haben jetzt ja momentan paradoxerweise die Situation, dass wir Fachkräftemangel haben, aber dass viele Unternehmen auch Leute entlassen müssen. Ich habe von großen Softwarekonzernen gehört, die sagt, unsere Strategie ist, pro Jahr 1,5% der Mitarbeiter durch KI zu ersetzen und zu entlassen erstmal, weil sonst würden wir den Weg gar nicht mitmachen. Das ist erstmal so. Und mir wäre wichtig, gerade wenn wir über Mitarbeiter, die wir entlassen, reden, das ist immer schlimm. Aber es ist auch selten das Ende der Welt, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt, wenn du den einen Job hast, niemand was anderes findest. Aber Leute, bitte macht euch Mühe, eure Prozesse auch in dem Feld sauber und menschenwürdig und konstruktiv und positiv zu gestalten. Also ich kenne Unternehmen, mit denen ich arbeite, da empfehlen Leute, die gegangen sind oder auch die gegangen worden sind, ihre Nachfolger teilweise weiter, weil es so wertschätzend passiert und weil man die Leute so mitnimmt. Ich kenne Unternehmen, da wurde in einem Konzern der Vizechef einer Einheit relativ kurzfristig entlassen, weil man gesagt hat, wir müssen einen neuen Impuls setzen. Es ist wie bei einer Fußballmannschaft, wir brauchen einen neuen Trainer. Scheiße, aber wir müssen das machen. Das wurde so wertschätzend kommuniziert, dass der bei einem Event der ganzen Gruppe 4 Wochen später noch dabei war und man am Tresen saß, man dachte, irgendwann treffen wir uns schon wieder, arbeiten wieder zusammen. Das sind sicher die extremen Beispiele. Aber du kannst, wenn du jetzt heute Leute entlassen musst, musst du auf dein Image achten. Also wenn du das Image hast, dass du eine empathieloser Heuschrecke bist, dann ist es schwierig. Wenn du aber das Image hast und aufgebaut hast, dass es dir um die Sache geht und wenn du dann wertschätzend kommunizierst, wenn du dir Gedanken machst und dir vielleicht auch Hilfe holst und es professionell machst, wenn du diesen schlimmen Schritt gehen musst, wenn du auch bedenkst, wie du mit den Menschen kommunizierst, weil die Survivors bei solchen Prozessen, die sind traumatisiert und die musst du anders abholen. Und auch da müssen wir Kommunikation professionalisieren und nicht nur sagen, die sollen froh sein, dass sie ihren Job hätten. Und ich glaube, hätte Netflix das nicht gemacht, hätten die nicht die Kraft gehabt, sich so zu transformieren. Also diese konstruktive Kommunikation, auch in Zeiten von diesen schwierigen unternehmerischen Entscheidungen, wenn ich Leute entlassen muss, nicht einfach zu sagen, ich bringe es irgendwie hinter mich, machst du gerne als Führungskraft, weil du bist froh, wenn du es weg hast. Das ist schrecklich. Aber sagen, nee, wir müssen den Weg auch so gehen, dass wir als Firma und als Arbeitgebermarke nicht verbrannt sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesen Tagen.
Hast du ein Beispiel, an dem du das mal besser beschreiben kannst? Im Sinne von, du sagtest wertschätzend. Ja,
ich glaube, dass es einmal wirklich darum geht, glaubwürdig dahingehend zu sein, den Prozess, dass es so gelaufen ist, herzuleiten. Natürlich kann man nicht erwarten, dass jemand, der rausgeschmissen wird, sagt, ah ja, super, ich verstehe das. Aber man kann das authentisch erklären. Ich hatte das Gegenbeispiel neulich im Gespräch, da wurde das Leuten halt per E-Mail mitgeteilt. Und man sagt, das ist schwierig. Oder in einem Unternehmen wurde gesagt, ja, unser Aufsichtsrat hat beschlossen, wir müssen 17 Leute abbauen, aber wir werden jetzt in den nächsten Wochen rausfinden, wer. So, und damit hast du ab diesem Zeitpunkt den Laden kaputt gemacht. Die haben über nichts anderes mehr gedacht. Das ist jetzt mal das Beispiel, wie es nicht geht. Aber zu sagen, hier ist der Grund, deswegen müssen wir das machen, wo kann ich dir helfen? Das, glaube ich, sind wirklich deine Stärken, an denen du arbeiten kannst und mit denen du zurückkommen kannst. Was kann ich für dich tun in anderen Branchen? Wie viel Zeit kann man dir als Überbleibsel geben? Und letztendlich, wie sehr nehme ich dich mit auf die Reise? Also das zu entscheiden zu müssen, wie sehr kann ich als direkter Vorgesetzter das auch sagen, hey, hör zu, wir mussten diese Entscheidung treffen. Wir hatten 3 Leute zur Auswahl. Das war unser Entscheidungskriterium, weil und nicht einfach als Vorgesetzter es auf die Ebene drüber schieben und sozusagen Shit-Shifting zu machen, sondern sich das Ding wirklich anzuziehen. Und nochmal, ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Man muss immer wissen, es geht um Existenz. Man muss Leute auch absichern. Aber es ist ein bisschen wie, du bist Bundestrainer. Und da gibt's 2 Leute, die können im Tor stehen. Und war es nicht Oliver Kahn, glaube ich, der irgendwann als Ersatzmann als zweiter Torwart mitgefahren ist. Und da musst du, und der ist trotzdem mitgefahren und saß da. Und da musst du als Bundestrainer den da irgendwie mitnehmen und, glaube ich, auch vorher eine Kultur etablieren, in dem man irgendwie auch glaubwürdig kommunizieren kann. Aber grundsätzlich geht's um Wertschätzung, um Information, um Offenheit und nicht um sich aus der Affäre ziehen. Also wenn ich Leute entlassen muss, dann muss ich mich hinstellen. Und da muss ich Verantwortung übernehmen als Führungskraft und nicht mich daraus sneaken, was leider öfters passiert, erst recht, wenn man dann sagt, ja, die konnte ja nicht anders, weil die von oben haben ja.
Ich möchte noch zum Abschluss auf ein Thema, du hast das zuerst in einem Satz sehr stark betont, aber da nochmal hinter die Kulissen gucken, was du damit genau meinst. Und das heißt, habe ich mir notiert, das heißt konstruktive Kommunikation. Wir leben ja ein bisschen in einer oft ein bisschen destruktiveren Zeit derzeit.
Ja, genau. Also absolut. Das ist eines der Themen, die ich bei meinen Vorträgen ganz oft in den Vordergrund stelle. Es ist eines der Themen, die ich bei der Arbeit mit Medienunternehmen, vor allem mit Radiosendern, ganz oft nach vorne bringe. Es gibt ein großartiges Buch, das ist für alle Medienschaffenden interessant. Ich werde den Link schicken, können wir auch in die Shownotes packen. Das heißt Constructive News. Das ist vom damaligen Chef des dänischen öffentlichen rechtlichen Fernsehens. Und die Anekdote heißt, der sitzt Freitagabend mit seiner Frau vom Fernseher, guckt seine eigenen Nachrichten, öffnet sich eine Flasche Rotwein und dann kommt irgendwie versuchter Banküberfall, eine Vergewaltigung, eine Trunkenheitsfahrt, ein Korruptionsskandal. Und irgendwann sagt er, ist das eigentlich die Welt, die repräsentativ ist, die wir hier abbilden in diesen Nachrichten? Und daraus ist dieses Buch, und er hat es geschrieben, Constructive News geworden. Und das ist ein Riesentrend, der sich verstärkt hat in dieser Zeit, wo die Menschen diesen ganzen multiplen Krisen, die da sind, entfliehen wollen, indem sie sich auf das konzentrieren wollen, was sie kontrollieren können, was sie beeinflussen können. Und zu sagen, es gibt Dinge, die können wir beeinflussen. Es gibt Dinge, die haben wir im Griff. Es gibt Dinge, die lassen etwas entstehen. Das in den Vordergrund zu stellen. Es geht nicht um Schönreden. Aber ich mache ein Beispiel aus dem Nachrichtenbereich. Porsche-Fahrer rammt Schulbus. Porsche-Fahrer verbricht sich beide Beine. Die klassische Nachricht bei Ö3 wäre schwerer Unfall, Schulbus mit Porsche, Kinder unverletzt, Porsche-Fahrer schwer verletzt im Krankenhaus. Man könnte aber auch sagen, wie durch ein Wunder ist ein Porsche-Fahrer gegen einen Schulbus gefahren, keines der Kinder ist verletzt und der Porsche-Fahrer hat sich nur ein Bein gebrochen. Weil das ist schon eine Definition von schwer verletzt. Das ist schon ein Unterschied. Wenn eine Firma 100 Mitarbeiter entlässt, ist es eine Nachricht. Wenn eine Firma 100 Leute einstellt, sagt der Nachrichtenredakteur, könnte Schleichwerbung sein. Und zu sagen, was passiert denn eigentlich Konstruktives und Positives? Und das ist ein Trend in den Medien. Die BBC hat eine ganze Abteilung gegründet, Constructive Journalism, für Dokumentation im Printbereich. Also Print ist ja jetzt nicht so, geht da nicht so durch die Decke. Die konstruktiven Titel schon. Schöner Wohnen. Diese ganzen Kochmagazine, diese hochwertigen Dinge, diese Living-Magazine, die sind hochgradig konstruktiv. Ich kann was Schönes machen. Die gehen durch die Decke. Und das kann ich mir überall auch in der normalen Kommunikation zu wegen machen. Wir können die ganze Zeit davon reden, wie schrecklich alles ist. Oder auch mal gucken zu sagen, was haben wir denn gelöst? Was ist denn besser?
Aber bleiben wir da mal kurz drauf. Wenn ich jetzt sozusagen auf Deutschland schaue, wenn ich auf Österreich schaue, die Schweizer, ich glaube, dort heißt es Blick, ja? Die konsumiere ich aber zu selten, um da jetzt ganz sicher zu sein, wie die das machen. Aber wenn ich mir ein Heute aus Österreich nehme oder ich nehme die Kronenzeitung, ja, und ich nehme mir die Bild.de, das passiert ja alles auf destruktivste Art und Weise. Wieso fällt es denen, die so großen Einfluss haben, so schwer auf das Konstruktive zu gehen? Klammer auf, Social Media Klicks, Klammer zu.
Ja, also ich glaube, es gibt eine große Sehnsucht nach konstruktiven Botschaften. Also da gibt es auch Untersuchungen dazu. Das würde zu weit führen, aber das, glaube ich, das können wir als Fakt darstellen. Es ist aber auf der zweiten Seite, funktioniert bei Kommunikation natürlich nach wie vor auch eine negative Emotion als Trägerwelle. Also jede Botschaft braucht eine emotionale Trägerwelle. Und natürlich funktioniert auch eine negative Trägerwelle. Und die ist im Fall von Bild.de, obwohl es da hin und wieder auch, das war mit Tanit Koch mal zeitgleich ein bisschen mehr und dann wieder ein bisschen weniger, als Reichel da alleine war, gab es auch mal die Versuche so ein bisschen. Aber bei Bild.de funktioniert und wahrscheinlich auch die Kronenzeit, also alle Tabloid-Websites, funktioniert die Trägerwelle, die emotionale Wut, Angst, Ekel. Die funktioniert. Und dann klicke ich drauf und ist alles ganz schrecklich und dann grusel ich mich kurz. Und dann bin ich aber froh, dass ich wieder weggehe oder was woanders hinklicke und dass es mir trotzdem gut geht. Die kriegen die kurzen Klicks. Das ist das gleiche Prinzip, wie wenn ich in einen Horrorfilm gehe. Da gehe ich rein und dann grusele ich mich und dann gehe ich raus und bin froh, dass ich in Sicherheit bin. Und das freut dann das Gehirn. Niemand würde auf die Idee kommen, einen 14-tägigen All-Inclusive-Urlaub in einem Horrorfilm-Kino zu verbringen und sich das sozusagen 14 Tage am Stück anzugucken. Wenn ich aber ein Medium haben will, was nicht nur klick drauf, komm wieder, klick vielleicht nochmal drauf, sondern was Vertrauen und Bindung haben möchte, dann funktioniert das nicht. Dann brauchst du die positive Trägerwelle, die, by the way, viel schwieriger ist zu spielen, weil natürlich ist es leichter, Klicks zu kriegen mit wir werden alle sterben und hier ist der Grund, warum. Da klicke ich leichter drauf, als was Konstruktives zu haben. Nur wenn ich Vertrauen haben will und nachhaltiges Vertrauen in die Marke, brauche ich dieses Konstruktive bis zu Pol, aber vor allem dieses Konstruktive. Und wenn wir uns dann Untersuchungen angucken, wie viel Vertrauen hat Social Media und wie viel Vertrauen hat Radio? Ich muss es ja jetzt nochmal sagen, Radio hat eines der höchsten Vertrauenslevels in den Medien bei den Menschen. Und das liegt, will jetzt gar nicht unsere Branche beweihräuchern, das liegt aber auch daran, dass wir die ganze Zeit über Jahre hinweg daran gearbeitet haben, dass die Menschen ein gutes Gefühl haben, wenn sie uns hören, weil wir leben davon, dass sie uns lange hören. Also es war gar nicht altruistisch. Und dieses gute, positive Gefühl, das hilft, dass die Leute uns vertrauen und länger bei uns bleiben. Insofern, es geht immer auch über die negativen Trägeremotionen. Es ist trotzdem der langfristige Effekt und der positive Effekt über positive und konstruktive Trägeremotionen. Kein richtig oder falsch, sind unterschiedliche Mechanismen. Aber wenn wir sagen, wir wollen Vertrauen mit unseren Kunden aufbauen, ich mache jetzt mal ein Beispiel und ich in die Meetings einsteige mit, das sind die drei größten Probleme, an denen wir gerade sind und nicht mal was Positives, was Konstruktives feiere, dann wird sich das nicht so gut anfühlen. Ich arbeite mit einer Agentur, da haben wir als Ziel, weil es ist eine Social-Media-Agentur, da gibt es Tausende, die sagen, wir sind gut, aber es kommen immer andere, die sind billiger oder haben was anderes. Und unser Ziel ist, diese monatlichen Sitzungen mit den Kunden so zu machen, dass sie den Kunden Spaß machen. Dafür zahlen die Geld, dafür nehmen wir, das sagen wir, es muss geil sein für den Kunden und nicht ein langweiliges Monthly-Update-Meeting sein, damit sich das gut anfühlt. Und das ist ein Invest, der was bringt und das können wir auf alle Bereiche durchdeklinieren.
Ich habe mal eine schöne Headline wo gelesen, dass Erlebnis schafft das Ergebnis.
Ja, geil.
Also das ist ja so, ich glaube, es liegt wirklich nur an Unternehmungen. Ich glaube, dass auch Firmen und Marken viel mehr zu einer positiven Welt beitragen sollten.
Erlebnis schafft das Ergebnis, finde ich, trifft es total auf den Punkt.
Fällt mir auch ein, wer es gesagt hat, ist Olaf Hartmann. An dieser Stelle danke dafür. Diese drei Wörter, weil das sind schon wichtig und ich glaube, sie sind da sehr einfach, aber manchmal bedarf es auch etwas mehr Zuwendung wieder. Ich habe dir nur kurz zum Abschluss in unserer Vorbereitung eine Studie geschickt, wo es darum geht, dass wir im Marketing, und das ein bisschen sozusagen als unser letztes Thema jetzt machen, vor der Kreativität etwas Sorgen haben, es als Risiko mehr einordnen. Wie siehst du die Kreativität, das Nachdenken, das Erlebnis schaffen, das ums Eck denken? Wie siehst du persönlich diesen Skill?
Der Skill ist wichtig. Ich glaube, und das ist jetzt, also ich versuche ja immer, gerade auch wenn ich im Beratungskontext unterwegs bin, sagen, wenn ihr mich als Berater engagiert, bin ich euch schuldig, dass ich mich schon irgendwie festlege. Ne? Also das ist, dass ich so sage, ich würde gerne also A empfehlen und B nicht. Da ich jetzt zu einem Podcast eingeladen bin, möchte ich mit einem entschiedenen sowohl als auch antworten. Ich glaube, es ist super wichtig und ich glaube, es gibt zwei Trends. Die eine ist, ich verstecke mich hinter Zahlen, weil ich Angst habe und weil ich sage, das ist das Modell, was immer funktioniert hat oder da habe ich ein Proof of Concept. Und das andere ist dieses, aber das ist eine geile Idee, lass uns das mal machen. Um jetzt mal das jetzt destruktiv zu sagen, ich habe schon das eine wie das andere scheitern sehen, ich mache es konstruktiv, ich habe schon das eine wie das andere durch die Decke gehen sehen. Ich glaube, wir leben in Zeiten, wo es nicht so einfach ist, dass wir sagen, wir machen A oder B, sondern ich glaube, es ist das Geheimnis, diese beiden Welten zusammenzuführen und einen Prozess entstehen zu lassen, der Reibung erzeugt und der auch anstrengend ist. Nur wenn wir diese beiden Welten zusammenbringen, glaube ich, wird es funktionieren. Und das größte Hindernis und die größte Herausforderung ist zu erkennen, in welche Seite muss ich mich denn mehr bewegen. Ich glaube, die größte Herausforderung ist herauszufinden, brauche ich mehr von der kreativen Energie oder ein bisschen mehr Struktur und Zahlengläubigkeit. Da glaube ich, die Diagnose, wo ist mein Defizit und die Bereitschaft, dass ich als ein Kreativer, also jemanden, der so das bisschen strategisch und zahlenmäßig sieht, dazu hole und umgekehrt. Aber das macht erfolgreiche Teams aus, wenn da Leute sind, wo man sagen müssen, die haben es nicht einfach miteinander. Dann wird's gut. Ich habe mein Lieblingsbild dazu, die beiden Kollegen, wenn sie das hören, werden sich wahrscheinlich angesprochen fühlen, das ist vor langer Zeit, da gab es einen Produzenten und einen Online-Promotion-Mann bei einem Radiosender. Der eine war der es halt audiomäßig geil umgesetzt hat und der andere war der, die kreativen Ideen hatte. Und die hatten zwei so Schreibtische gegenüber. Und es war wirklich witzig, weil auf dem einen Schreibtisch lag die Schreibtischunterlage und die Maus und die Tastatur im rechten Winkel nebeneinander. Da stand der Mac, sonst war da nichts. Und der andere Schreibtisch war ein chaotischer Müllberg mit, glaube ich, 40 oder 50 leeren Red Bull-Dosen unten drunter, weil es für den noch Pfand gibt. Und die beiden, also der eine hat gesagt, ich werde verrückt mit dem anderen und umgekehrt, aber der eine hat unfassbar geile Ideen gehabt, aber ohne die Struktur des anderen hätten wir da wahrscheinlich gar nicht so viel dann auch gemacht bekommen. Das war nicht einfach, aber es haben alle gesehen, also dieser Schreibtisch, diese beiden Schreibtische, die da so gegenüberstanden, war für mich so das Sinnbild zu sagen, ja, so muss es eigentlich sein.
Super. Ich finde, das ist auch ein schöner Schlusssatz, sozusagen auch immer auf das Teamsetting zu schauen, mit wem man arbeitet. In diesem Sinne auch das Beste aus beiden Welten zu holen. Danke, lieber Bert.
Vielen Dank. Danke dir für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht.
Und wie immer, für mich zum Abschluss, bleiben Sie neugierig. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, Tag oder Morgen oder Nacht. In diesem Sinne, ciao, Ihr Harald Sturm.
Das war Brand Talk, der Podcast über Unternehmensidentität und Corporate Branding. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Abonnieren Sie jetzt BrandTalk und denken Sie daran, eine klare Unternehmensidentität ist der Schlüssel für eine kraftvolle Marke. Mehr Infos finden Sie auf brandtalk.at. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Ihr Harald Sturm.